Ja, LPK vor dem Plenum, Herrschaft, herzlich willkommen. Henry Barnard möchte die erste Frage stellen.
Habe ich nee, ich gesagt. Keine.
Ach, du hast gerade eine gestellt, wunderbar. Ja, sprechen wir mal über die Dinge, die Woche so passiert sind. So haben wir es, glaube ich, heute schon mehrfach gehört in der Formulierung. Herr Sellner im Thüringer Landtag am Tag vor dem Holocaust-Gedenken. Was hat das mit ihm gemacht? Was hat das ausgelöst?
Ja, was hat das ausgelöst? Es ist fatal, aber jetzt auch nicht überraschend, was da geschehen ist. Und sollte jetzt zumindest für die Koalitionsfraktion das letzte Signal gewesen sein, dass man sich ernsthaft auch mit dem von uns im Justizausschuss befindlichen Antrag zum AfD-Verbot auseinandersetzen muss. Weil wem das bis jetzt noch nicht klar war, wie eng die Verbindung zwischen der identitären Bewegung mit Herrn Sellner und der AfD hier in Thüringen ist, dann war das der letzte Beweis für alle, die das bisher noch nicht gesehen haben, auch wenn sich alle darum bemühen, so zu tun, als hätte das nichts miteinander zu tun. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch nochmal relevant für die Vizepräsidentenwahl in der kommenden Woche. Herr Kotter hat ja jetzt auch nochmal unter Beweis gestellt, dass er offensichtlich großer Fan der Remigration und von Herrn Sellner ist. Und auch alle die, die mit dem Gedanken spielen, ihm da die Stimme zu geben, sollten sich dann das an der Stelle nochmal klar überlegen. Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Was überrascht hat, war, und da frage ich mich, wozu es eigentlich eine Taskforce gibt. Meiner Kenntnis nach war ja das schon länger bekannt, dass Herr Sellner nach Erfurt kommt und es gibt bereits Kommunen wie Augsburg, die erfolgreich auch Betretungsverbote dort erlassen haben. Und das insofern finde ich schon schwierig und bedenklich, wenn da das Innenministerium nicht gemeinsam mit der Stadt Erfurt eine Lösung gefunden hat, um hier aktiv zu werden, wenn die Information schon mehrere Tage vorher da war, dass Herr Sellner hier ist. Und da muss man sich natürlich fragen, wie wehrhaft ist dann auch die Demokratie, wenn sie offensichtlich gerade in so einer Situation die zuständigen Behörden nicht in der Lage sind, sowas zu verhindern.
Wenn Sie von der Taskforce sprechen, dann sprechen Sie die Taskforce-Versammlungslagen des Innenministeriums an. Schritt Erfurt sagt, ich weiß nicht, ob Sie andere Kenntnisse haben, Sie haben erst am Mittag des Tages durch die Versammlungsanmeldung von Frau König-Preuß davon erfahren. Sie sagen jetzt offenbar, im Innenministerium muss das eher bekannt gewesen sein. Sie haben andere Informationen?
Also wir haben Informationen, dass schon mehrere Tage im Vorfeld die Polizei eine Information entsprechend hatte und damit auch die Information der Innenministerium in der Stadt bekannt war. Und das wird jetzt aufzuarbeiten sein, weil auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Herr Sellner jetzt unmittelbar morgen wieder hier in Thüringen auf seinen Fuß in die Tür setzt, muss man aus der Situation jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und lernen, dass sowas nicht wieder geschieht.
War das vorher bekannt, dass er nach Erfurt kommt oder dass Sie vorhaben, ihn in den Landtag reinzubringen?
Dass er nach Thüringen und nach Erfurt kommt, ist wohl schon länger bekannt gewesen. Dass er in den Landtag kommt, das weiß ich nicht, aber liegt ja dann auch nahe, wenn er hier ist, um sich mit der AfD zu treffen. Nichtsdestotrotz, unabhängig davon, ob er jetzt hier im Landtag war oder nicht, ist die Frage, was das Innenministerium und die zuständigen Behörden hier mit der Stadt Erfurt im Vorfeld versäumt haben, jetzt zu klären.
Vor dem Hintergrund, Herr Schoff, dass er im Landtag war, es gibt ja diese Regelung, Sie dürfen als Abgeordneter 3 Besucher mitbringen, zeitgleich irgendwie, ohne die vorher anzumelden. Die hat die Linke ja auch in ganz früherer Zeit auch hin und wieder mal weitlich genutzt und hat Menschen mit in den Landtag gebracht. Das will ich gar nicht thematisieren, aber die Welt hat sich ja weitergedreht. Jetzt gibt es diese Erfahrung mit Herrn Sellner. Sollte man diese Regeln möglicherweise mal anfassen?
Ich halte nichts davon, jetzt die Betretungsregelung des Landtages zu ändern. Den Fall Sellner hätte man ganz grundsätzlich mit der Frage des Betretungsverbotes in der Kommune oder in Thüringen klären müssen und verweise darauf, dass es Kommunen wie in Augsburg gab, die da entsprechend schon tätig waren. Wäre auch eine personelle Überforderung hier dann auch für den Landtag, jetzt jeden Eingang 24/7 dann entsprechend zu bewachen. Und deswegen ist das grundsätzliche Problem das Agieren der zuständigen Behörden im Land und der Kommune.
Haben Sie das für ein Thema jetzt im Innenausschuss oder weil Sie sagen, es wird zu klären sein? Wie wollen Sie es klären?
Das muss jetzt erstmal genau diese Frage geklärt werden. Wem lagen wann, welche Informationen vor? Und wenn wir die Informationen alle haben, werden wir natürlich gucken, ob das im Innenausschuss nochmal thematisiert werden muss. Aber jetzt im ersten Schritt muss es in der Stadt Erfurt getan werden und meine Fraktion wird auch entsprechend im Stadtrat hier in Erfurt dann auch tätig werden und nachfragen.
Jetzt steht, Herr Schaft, bleiben wir einfach beim Innenministerium und der inneren Sicherheit, das Polizeiaufgabengesetz auf der Tagesordnung. Herr Bühl, den haben wir schon gehört, der hat gesagt, von all dem, was da drin steht, ist nichts verzichtbar und das ist alles ganz wunderbar. Also er möchte keine Kompromisse eingehen. Ich glaube, Ihre Stimmung ist beim Polizeiaufgabengesetz eine etwas andere. Nehmen Sie uns mal mit, wie wird das gerade diskutiert und was erwarten Sie dann nach der ersten Lesung im Ausschuss, damit Sie möglicherweise die 45. Stimme liefern können?
Unsere Stimmung hat sich nicht verändert. Unsere grundlegende Ablehnung des Gesetzentwurfs, auch trotz einiger weniger Anpassungen im Rahmen des Konsultationsverfahrens, bleibt. Der Gesetzentwurf, so wie er jetzt in der ersten Lesung vorgelegt ist, wird von uns abgelehnt. Wenn er denn so bliebe, er wird jetzt in den Ausschuss überwiesen, dann werden wir eine Expertenanhörung machen. Und jetzt allein der Verweis auf die sogenannte Fußfessel für Frauenschläger, wo jetzt nochmal versucht wurde, eine Änderung vorzunehmen, indem jetzt doch auch die Betroffene informiert wird, ändert nichts daran, dass die anderen Maßnahmen, die in diesem Gesetzentwurf stehen, mit der Frage der Verwendung von automatisierten Datenanalyse-Tools zur Überwachung oder aber auch von Präventivmaßnahmen ohne Richtervorbehalt grundsätzliche Eingriffe in die Frage von Bürgerinnenrechten sind, die wir nicht mittragen. Und da bleibt unsere Position, die ich hier, glaube ich, schon mal mehrfach kundgetan habe, Ablehnung. Aber wir warten auch erstmal gespannt auf die Expertenanhörung im zuständigen Innenausschuss.
Haben Sie ja selber auch Experten schon benannt für die Anhörung?
Wir haben noch keine fertige Liste, aber wir haben bereits letzten Quartal auf jeden Fall eine entsprechende Veranstaltung zum Thema Polizeiaufgabengesetz gemacht. Dann werden da sicherlich auch auf die Expertinnen und Experten, die wir dort geladen hatten, zugreifen. Aber die fertige Anzuhörendenliste für den Ausschuss, die haben wir jetzt, die habe ich jetzt nicht vorliegen. Sie waren da offensichtlich. Ja. Sehr gut.
Eine Frage, bei der ich mir die Antwort schon ausdenken kann, aber ich werde sie trotzdem stellen. Die AfD will ja wieder die Kandidatinnen und Kandidaten für den Richter- und Staatsanwaltswahlausschuss zur Vorstellung in die Fraktion einladen. Jetzt haben wir schon gehört, heute gibt es ein Format im Justizausschuss, wo man da eine Vorstellung oder eine Vorstellung stattfinden könnte. Also dieses Format ist dann wahrscheinlich mit Ihnen abgesprochen worden seitens der Premiere. Und erste Frage und zweite Frage, würden Sie Ihre Kandidaten in die Fraktion der AfD schicken? Die Antwort kann ich mir ausdenken, aber einmal fürs Protokoll bitte.
Nee, ich muss unsere Kandidatinnen nicht in die AfD schicken, denn wir haben heute die Justizausschusssitzung. Dort werden sich alle Kandidierenden vorstellen. Und warum dann die AfD noch eine gesonderte Vorstellung braucht, erschließt sich mir nicht.
Guck mal ins Rund, sonst würde ich, ja, Simone?
Es deutet sich an, irgendwie, dass das in der Koalition, also deutet sich schon ewig an, aber jetzt scheint es ja irgendwie faktisch zu werden, unterschiedliche Positionen gibt zur Ausschussüberweisung von AfD-Anträgen. Die Haltung der Linken zur AfD ist bekannt, da müssen Sie jetzt nicht weit ausholen, aber die These, die gerade Ihr Vorgänger hier hatte, heißt, ja, gute Anträge kann man doch nicht einfach mal in den Tisch kehren. Wie verhält sich die Linke dazu?
Dass wir Anträge der AfD nicht in den Ausschuss überweisen und ich noch keinen guten AfD-Antrag gesehen habe.
Also erstmal unabhängig vom Inhalt, also Sie machen es grundsätzlich.
Ja, wir können aber auch bei jedem Antrag immer gerne noch eine inhaltliche Begründung auch dazu geben, die hieb- und stichfest ist, warum wir das ablehnen.
Wenn die Koalition im Laufe der nächsten Monate zu der Meinung käme, man könnte Anträge auch überweisen, würde das grundsätzliche Bedingungen oder grundsätzliche Änderungen an der Zusammenarbeit zwischen der linken Fraktion und der Koalition bedeuten?
Dann muss ich die Koalition erstmal selber fragen, weil die Selbstverpflichtung gilt ja für die drei. Die sagen keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und es ist ja auch entsprechend im Koalitionsvertrag festgelegt, was jetzt unsere Zusammenarbeit mit der Koalition angeht. Wir werden uns natürlich weiter abstimmen im Vorfeld von Plenarsitzungen. Die PGF-Runden gibt es immer. Aber das ist eine Frage, die die Koalition für sich klären muss.
Sind die Ausschüsse für Sie schon Zusammenarbeit?
Die zumindest würde ich verwundert sein, weil die SPD in den letzten Jahren, vor allem im Rahmen auch der Koalitionsverhandlungen, ja immer gesagt hat, es wird keine wechselnde Mehrheit im Landtag geben. Und eine Überweisung eines AfD-Antrages wäre ja am Ende eine wechselnde Mehrheit. Und insofern könnte man das schon im weitesten Sinne mit unter Zusammenarbeit packen.
Das heißt, nur nochmal nachgefragt, das findet statt. Dann würde auf Ihrer Seite keinerlei Kooperation, Kommunikation, Zusammenarbeit mit der Brombeere mehr stattfinden oder wäre das davon unberührt?
Das ist dann davon unberührt. Die Koalition muss dann für sich klären, wie das damit weiter einhergeht. Aber wir werden ja jetzt deswegen nicht die Funktionsfähigkeit des Thüringer Landtages in Frage stellen. Okay. Aber ich finde es zumindest befremdlich, wenn das geschieht. Aber es ist eine Frage, die muss die Koalition klären. Darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf.
Das stimmt. Worüber Sie sich vielleicht kurz mal mit uns gemeinsam den Kopf zerbrechen könnten, wäre die Frage, Es gab ja jetzt Lebenszeitverbeamtung von Staatssekretären, derer drei, bei einem, glaube ich, relativ unstreitig, bei den anderen beiden kann man noch mal reden. Hm. Aber das ist gar nicht mein Punkt, worauf ich hin will, ist, das fand also ein Jahr und ein Monat nach Ablauf, also ein Monat nach dem Ablauf der Mindestprobezeit statt. Jetzt hat ja insbesondere die CDU-Fraktion in der vergangenen Legislatur eher ein, nennen wir es, ablehnendes Verhältnis zu solchen Aktionen gehabt. Wie schauen Sie jetzt auf diese aktuellen Lebenszeitverbeamtungen, die da vorgenommen wurden?
Na, die Landesregierung scheint den Maßstab, den sie an Rot-Rot-Grün in der letzten Legislatur angelegt hat, völlig vermissen zu lassen und nicht mehr gelten zu lassen. Aber das zieht sich schon durch die Legislatur. Das war beim Thema Haushalt schon so, als der damalige Oppositionsführer und jetzt Ministerpräsident gesagt hat, Schulden dürfen nicht stattfinden. Jetzt haben wir einen kreditfinanzierten Haushalt. Dann wurde gesagt, wir haben zu viele Staatssekretäre, jetzt haben wir mehr Staatssekretäre. Und da reiht sich jetzt auch diese Lebenszeitverbeamtung ein. Da erinnere ich mich noch ganz genau an die Diskussion vor etwas mehr als einem Jahr. Also da scheint die Landesregierung jetzt das zu tun, was sie vor anderthalb Jahren skandalisiert hat. Und wir werden uns das jetzt auch nochmal genau anschauen, was die Frage der Eignung angeht. Ich kann mich erinnern, dass ein Abgeordneter der CDU-Fraktion, der damals dazu eine Anfrage gestellt hat, ja jetzt einer der entsprechenden Staatssekretäre ist. Und ja, wir haben ja auch das Instrument der kleinen Anfragen.
Hat viel Schönes, das Thema.
Wir können uns ja vielleicht aber auch ansonsten über die unsere Themen in der kommenden Woche im Plenum unterhalten.
Das könnten wir jetzt machen, dafür haben wir ja noch Zeit.
Jan. Bevor wir das machen,
dann haben wir noch keine Zeit mehr.
Ja, zur Bürgerbeauftragten. Ja. Die schlug ja jetzt zur Wahl an. Es gab auch vorher die Diskussion von Seiten der CDU-Jugend, ob man das Amt überhaupt braucht. Hm. Erstmal, wie sehen Sie es? Braucht es das Amt der oder des Bürgerbeauftragten? Und wie sehen Sie jetzt die Kandidatin, die das BSI ins Rennen schickt?
Aus unserer Sicht braucht es das Amt durchaus. Wir erleben das an vielen Stellen, dass es so eine scheinbare Entfremdung der Bürgerinnen und Bürger von der öffentlichen Verwaltung gibt. Das hat ganz vielfältige Ursachen. Und es ist vor allem am Ende auch oft eine Frage des Geldbeutels, wenn beispielsweise ein Bescheid kommt, ob man überhaupt in der Lage ist, sich dagegen zu wehren, auch juristischen Beistand holen kann. Und an vielen Stellen müsste es gar nicht erst so weit kommen. Und da kann durchaus der oder die Bürgerbeauftragte eine vermittelnde Funktion herstellen zwischen den Bürgerinnen und der Verwaltung und durchaus wieder auch eine gegenseitige Akzeptanz herstellen. Deswegen halte ich das Amt nicht für unwichtig. Zur konkreten Frage der Besetzung, ich sage es erstmal so, Herr Herzberg hat große Fußstapfen hinterlassen mit der Arbeit, die er da auch immer als Anwalt der Bürgerinnen und Bürger getan hat. Das ist dann deswegen, glaube ich, auch schwierig für alle Kandidierenden jetzt auf Anhieb in diese Fußstapfen zu treten. Wir hatten heute Frau Dehm auch bei uns in der Fraktion zu Gast und schätze sie durchaus als Juristin und auch mit ihrer Verwaltungserfahrung, sage aber auch, dass es Zweifel bei uns in der Fraktion gibt, ob sie die geeignete Kandidatin ist, im Sinne dessen, was ich am Anfang gesagt hatte, Bürgerin oder dann die Anwältin der Bürgerinnen und Bürger zu sein. Deswegen wir nach der heutigen Vorstellung dann jetzt auch nochmal das Gespräch mit den Koalitionsfraktionen suchen werden müssen.
In welche Richtung?
Was die Situation der Kandidatenlage angeht, weil wie gesagt, uns hat Frau Dehm auch heute, und damit will ich nicht ihre fachliche Erfahrung bisher und sie als Person irgendwie in Frage stellen, aber ob sie die geeignete Kandidatin für das Amt ist, da machen wir ein Fragezeichen dran, auch nach dem heutigen Austausch mit ihr.
Was genau sind Ihre Kritikpunkte?
Das, was ich am Anfang gesagt hatte mit den großen Fußstapfen, die Herr Herzberg hinterlassen hat als Anwalt der Bürgerinnen und Bürger. Sie bringt eine, und das ist erstmal aus der beruflichen Biografie nachvollziehbar, einen großen Blick auf die Frage von Verwaltung, also aus der Verwaltungsperspektive mit. Die Sichtweise für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger hat uns an der Stelle ein Stück weit noch gefehlt. Aber ich will jetzt auch hier auch angesichts, also mit Blick auf die Person, nicht zu tief ins Detail. Wir suchen jetzt das Gespräch mit den Koalitionsfraktionen. Ich sage aber noch mit Blick auf das Verfahren, nicht umsonst habe ich die Koalitionsfraktion auch gefragt, ob man sich nicht noch ein bisschen Zeit gibt, vielleicht mit März. Beide Positionen, Bürgerbeauftragter und Behindertenbeauftragter, sind momentan durch die Stellvertretung ja trotzdem weiter am Arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt keine Zeitnot, hätten uns in Ruhe auch die Zeit nehmen können. Ich danke erstmal Frau Dehm auch für die Bereitschaft, aber wir werden jetzt mit den Koalitionsfraktionen noch mal sprechen. Und dann muss ich aber das Gespräch mit den drei Fraktionsvorsitzenden abwarten, wie wir dann weiterverfahren.
Das hört sich so an, als hätten Sie selber einen Kandidaten oder eine Kandidatin, den Sie für besser geeignet halten.
Wir hatten einen anderen Vorschlag, der wurde aber von den Koalitionsfraktionen nicht mitgetragen und deswegen werden wir jetzt nochmal mit den Koalitionsfraktionen ins Gespräch gehen müssen.
Um denselben Vorschlag?
da bleibe ich bei dem, was ich auch schon mal hier gesagt hatte. Deswegen wäre es mir auch lieb gewesen, wir hätten uns mehr Zeit für das Verfahren gegeben. Ich will nicht am laufenden Band Namen in die Öffentlichkeit stellen, weil es mir nicht darum geht, Personen in der Öffentlichkeit zu verbrennen. Dafür sind einerseits die Ämter zu wichtig, aber auch aus Respekt vor den entsprechenden Personen, die kandidieren.
Also vor dem auch wird es nicht mit Ihnen?
Nee. Wann
entscheidet sich, wann das von der Tagesordnung genommen
wird? Jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir das Gespräch mit den Koalitionsfraktionen suchen.
Simone?
Ja, das war
auch
deine. Also definitiv, Sie haben sich schon entschieden. Also Sie wählen die Kandidatin des BSW nicht.
Wir haben Zweifel in der Fraktion. Mit den Zweifeln gehe ich jetzt erstmal auf die Koalitionsfraktionen zu.
Sie haben gerade Nein gesagt, als ich gefragt habe.
Also es ist noch keine Entscheidung in dem Sinne, außer dass Sie Zweifel haben. Sind die Zweifel so groß, dass Sie sie nicht mitwählen werden? Oder?
Frau Democh ist nicht unsere Kandidatin für das Amt der Bürgerbeauftragten.
Das heißt, sie kriegt auch nicht ihre Stimmen?
Ja.
Okay, also Sie wählen sie nicht mit.
Gut. Können Sie nur eine Kandidatin wählen, die von Ihnen kommt?
Nein.
Weil Sie gesagt haben, Ihre Gesetzesvorhaben, wir haben ja, ging ja jetzt eins zum Thema Bürgerbeteiligung an Windparks. Können Sie noch mal kurz umreißen, weil das Thema Energiewende ja auch diese Landesregierung, sprich die Bundeswehr ja auch beschäftigt, der Ministerpräsident versucht ja da selber gerade auch den Fuß auf den Boden zu kriegen. Wo sind denn da jetzt so die konkreten Kurzfass-Eckpunkte bei Ihnen? Also was wollen Sie denn da jetzt verändern?
Ja, also wir haben zwei Punkte dazu nächste Woche auf der Tagesordnung.
Also im Hintergrund, dass wir ja diesen Flächenplan haben, der ja schon vorgegeben hat, wie viel Prozent letztendlich gebaut werden müssen.
Ja. Unser Gesetzentwurf ist im Wesentlichen die Frage, wie wir Akzeptanz für den Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen. Und andere Bundesländer haben es gezeigt, der Blick in den Norden, Schleswig-Holstein. Wenn am Ende für die Menschen vor Ort klar ist, wenn hier ein Windrad steht, dann bleibt die Wertschöpfung auch in der Kommune oder vielleicht auch eben tatsächlich zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch einen lokalen, durch einen lokalen Stromtarifvertrag. Dann schafft das natürlich Akzeptanz, wenn die Menschen dann wissen, das Geld wird nicht eingesackt am Ende nur durch den Betreiber des Windparks. Und wir haben in der letzten Legislatur mit Rot-Rot-Grün den ersten Schritt gemacht mit dem sogenannten Windenergiebeteiligungsgesetz, wo jetzt schon Kommunen entsprechend beteiligt werden können. Wir wollen dieses Gesetz erweitern, dass nämlich auch Bürgerinnen und Bürger direkt entlastet werden, beispielsweise durch die Möglichkeit entweder einer direkten Ausschüttung oder aber durch einen günstigen Stromtarifvertrag vor Ort. Also ein konkretes Instrument, damit am Ende Strom für die Menschen vor Ort, wenn dort erneuerbare Energie dann auch erzeugt wird, auch günstiger wird. Und die zweite Initiative, die wir auf der Tagesordnung haben, das klingt erstmal kompliziert, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen, das Thema Stromgebotszonen. Wir haben ja nur eine große Stromgebotszone Deutschland mit Luxemburg. Es gibt seit langem schon eine Empfehlung der Europäischen Kommission, die Stromgebotszonen zu regionalisieren. Und dem Vorschlag können wir durchaus was abgewinnen und fordern die Landesregierung auf, hier gegenüber dem Bund tätig zu werden, weil am Ende eine Aufteilung der Stromgebotszonen, insbesondere in Ost- und Norddeutschland, auch zu einer Entlastung der Menschen beim Strom- und Energiepreis führen würde. Und sollten dort nicht nachlassen. Und ich habe letzte Woche bei einer Veranstaltung den Energieminister gehört, dass da jetzt auch ein Energiegesetz kommen soll, was sogar in eine ähnliche Richtung geht. Und insofern hoffe ich, dass unser Gesetzentwurf zur Beteiligung an den Gewinnen aus der Windenergie dann nicht nächste Woche in Bauschenbogen abgelehnt wird, sondern es hier ein gemeinsames Interesse gibt, Menschen in Thüringen zu entlasten. Gerade bei dem Thema Energie, dass das ja die Bürgerinnen genauso betrifft wie die Unternehmen.
Das können Sie mit dem Landesgesetz regeln, ja?
Mit dem Windenergiebeteiligungsgesetz oder dem Gesetz zur Beteiligung von Kommunen an Windenergie können wir das. Momentan gibt es schon diese Beteiligungsmöglichkeit für die Kommunen. Wir wollen es jetzt erweitern um die direkte Beteiligungsmöglichkeit und damit Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger.
Dann sage ich herzlichen Dank, Herr Schaft. Und
danke.
Bis zum Plenum.
Ja.